Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Sonja Zekri ist bei uns. Sie ist Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Frau Zekri, der ukrainische Präsident Zelensky, der wirft dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Versagen vor, während er per Video bei einer Sitzung dieses Rates dabei ist. Er sagt, die zentrale Institution zum Schutz von Frieden, die kann nicht effektiv arbeiten. Ohne Reformen muss sich dieser Rat selbst auflösen. Russland ist wie jedes der fünfständigen Mitgliedstaaten ein Land, das ein Vetorecht hat. Mein Eindruck ist, Zelensky hat natürlich recht, aber es wird nicht passieren.
Ja, es wird vor allen Dingen deshalb nicht so schnell passieren, weil Russland natürlich auch ein Veto gegen seinen eigenen Ausschluss einlegen kann. Und das macht es ganz praktisch sehr, sehr schwierig. Und man kann Zelensky absolut verstehen, wenn er den UN-Sicherheitsrat beim Wort nimmt, als sozusagen den Mediator oder die Institution, die diese sogenannte regelbasierte Weltordnung durchsetzen soll oder vertritt, dann ist natürlich alles, was im Moment in der Ukraine passiert, widerspricht dem. Eine andere Frage ist, ob man damit die UN gleich ganz abschaffen soll oder den Sicherheitsrat ganz abschaffen soll. Und da wäre eben die Frage, ob nicht doch noch ein paar Aufgaben, nicht so ambitioniert wie gleich die ganze Friedensordnung, aber ob es nicht doch noch Aufgaben gibt, für die man auch mit Regimen zusammenarbeiten muss, die, um es ganz klar zu sagen, Menschenrechtsverletzungen im großen Stil begehen.
Aber das ist schon ein harsches Urteil, sozusagen, wenn es um die ganz großen Fragen geht, dann ist der Sicherheitsrat quasi eine Institution, die an sich selber scheitert.
Ich frage mich bei aller Erschütterung und natürlich auch bei allem Entsetzen über das, was wir im Moment in der Ukraine erleben und sehen, dieser furchtbare Krieg, Bucha, das, was auch noch kommt in den nächsten Wochen, das ist natürlich im Moment in diesen Tagen und Wochen das allerprägendste Erlebnis und Ereignis, und das prägt die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur. Nur hat es davor und es wird auch nach diesem Krieg Fragen geben, die im globalen Maßstab auch wichtig sind. Der Klimawandel, Bildung, Armutsbekämpfung, Dinge wie Wasser, alles das ist ja nicht etwas, was losgelöst von der Friedensordnung zu sehen ist. Das sind alles Fragen, die auch gelöst werden müssen.
Vielleicht müssen sie in anderen Foren gelöst werden, zum Beispiel bei den G7-Staaten? Zum Beispiel, oder bei den asiatischen Staaten in kleineren Blöcken, weil wir in diesem großen Gremium, wo die Welt zusammenkommen soll, tatsächlich vielleicht in einer Zeit leben, die zu komplex ist, die eben auch zurückführt in ein Blockdenken?
Ja, ich glaube, das wäre ja nur so eine Verlagerung, wo man dann sagt, dann setzen wir Europäer uns alle zusammen und sind uns alle einig mit unserer moralbasierten Außenpolitik oder mit sozusagen mit unseren moralischen Ansprüchen. Wir werden uns alle immer einig sein oder in den grundsätzlichen Fragen werden wir uns einig sein. Aber das löst ja nicht das Problem, dass diese Staaten auf der Welt sind und dass man mit denen umgehen muss. Russland ist rein flächenmäßig das größte Land der Welt. Das heißt, alles, was mit Klimapolitik zu tun hat, wird auf irgendeine Weise auch Russland betreffen, es wird China betreffen, was mit diesen ungeheuer vielen Einwohnern. Das heißt, es ist so ein bisschen, da glaube ich, würde man etwas verlagern, was optisch für uns besser aussieht und handhabbarer scheint. Aber ich glaube nicht, dass man auf so etwas wie ein Gesamtgremium verzichten sollte. Auch wenn man, glaube ich, realistisch sagen muss, dass das im Moment natürlich nicht so arbeitet, wie es arbeiten müsste.
Beim Stichwort China, da habe ich daran denken müssen, dass der Sicherheitsrat ja einstimmig verurteilt hat, den Militärputsch in Myanmar, in Asien. Da gab es Einstimmigkeit. Das ändert aber auch nichts an diesem Militärputsch dort, sondern dort würde nur etwas ändern, wenn China eingreift, tatsächlich jenseits dieser Verurteilung. Das ist für mich auch wieder so ein Beispiel dafür, dass wir tatsächlich vielleicht ein Stück weit kleiner denken müssen, dass wir lokaler denken müssen, um solche Konflikte zu lösen, dass die große weltweite Einigkeit mit fünf Vetomächten nicht mehr funktionieren wird.
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass China, das eine ist natürlich, dass China sich offen hinstellt und sagt, wir verurteilen diesen Putsch. Das andere ist natürlich, dass es entsprechende Maßnahmen ergreift. Und die Chinesen, das hat man ja jetzt auch in der Ukraine-Krise gesehen, haben eine ganz eigene Agenda, auch ganz eigene Interessen, was Russland angeht, was Europa angeht, was Amerika angeht. Also ich bin ein bisschen, ich bin immer sehr vorsichtig, wenn man sagt, naja, dann lagern wir das jetzt mal aus, weil dann umgehen wir die großen Konfrontationen, die gibt es im Moment, die gibt es auch in den Gremien, im Menschenrechtsrat, die gibt es in allen internationalen Gremien, wo Russland im Moment bei ist. Aber dann sitzt man zusammen und ob dann wirklich auf einer regionaleren Ebene, wo ja die Kräfteverhältnisse dann noch viel klarer sind, dass China beispielsweise die absolut dominante Macht in Asien ist, dass dann die kleineren asiatischen Staaten in der Lage sein sollen, dem etwas entgegenzusetzen, das scheint mir jetzt auch nicht unbedingt wahrscheinlich.
Kommen wir nach meinem kleinen China-Exkurs nochmal zurück zur Situation in der Ukraine. Am Ende wird, wenn Putin überhaupt entmachtet werden sollte, er nur in Russland entmachtet. Das heißt, wir werden über kurz oder lang in irgendeiner Form mit Putins Russland kommunizieren müssen. Das ist die Realität. Das hier sagt aber Christoph Heusgen, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, gestern Abend im ZDF.
Ich halte es für schwer vorstellbar, dass man mit Putin nochmal um einen Tisch sitzt. Das ist jemand, der alles internationale Recht gebrochen hat. Putin hat alle Glaubwürdigkeit verloren. Er begeht Kriegsverbrechen. Auch was man gesehen hat, was die russischen Streitkräfte im Auftrag Putins machen, er gehört so wie Milosevic vor einen internationalen Gerichtshof.
Die Frage ist, kann man mit Russland reden, ohne mit Putin zu reden?
Na, die Sache ist ja, dass man mit Putin geredet hat und man hat trotzdem nichts erreicht. Das ist ja die große Enttäuschung, die bei allen Diplomaten und Außenpolitikern im Moment mitschwingt. Also das, was Heusgen gesagt hat, ist ja einerseits auch da das Entsetzen über das, was in der Ukraine passiert, aber vor allen Dingen auch eine große Sinnlosigkeit. Man hat mit Putin geredet, er hat gesagt, er zieht die Truppen zurück und wenige Tage später ist er einmarschiert. Ich glaube, man könnte mit ihm, selbst wenn man es wollte, könnte man mit ihm reden, aber man würde es für sinnlos halten. Ich glaube, ehrlich gesagt, solange Putin in Russland, also jetzt mal abgesehen von dieser Frage, will man sich mit einem Kriegsverbrecher an einen Tisch setzen? Das ist eine Frage, dann kann man sagen, das machen wir nicht mehr, wir können das nicht mehr, wir reden mit diesen Menschen nicht mehr. Daraus ergeben sich Folgefragen, mit wem setzen wir uns dann noch an einen Tisch? Wo ist bei uns die Grenze dessen, wo wir sagen, jemand ist ein Kriegsverbrecher und wir setzen uns mit ihm nicht mehr an einen Tisch? Und die andere Frage ist, wenn wir uns mit Menschen aus seiner Umgebung an einen Tisch setzen, dann sitzt er natürlich trotzdem mit am Tisch.
Das sagt Sonja Zreckri heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur.